shot here.
Final seconds. Bryant for the win.
Hallo und herzlich willkommen zum The Vibes Magazine NBA Podcast. Mittlerweile Folge 18. Und es sind NBA Playoffs. Heute ist natürlich wieder der Marius mit am Start. Moin, moin, Marius.
Servus, Jonas. Alles gut bei dir?
Definitiv. Du merkst schon, ich bin ein bisschen hyped. Ich habe richtig Bock. Die Playoffs sind einfach unfassbar nice. Ganz andere Spiele, viel mehr Intensität. Macht richtig Bock, die Spiele zu schauen, oder?
Ja, safe. Also wer aktuell nicht hyped ist als Basketball- oder als NBA-Fan, dem ist, glaube ich, auch nicht mehr zu helfen. Das hat die letzte Woche über nochmal so krass angezogen. Die Play-in-Games waren die perfekte Hinführung zu diesen krassen Playoffs. Und jetzt gefühlt wirklich jede Serie lohnt sich anzuschauen. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wann das in den letzten Jahren mal so heftig war. Ich hatte eigentlich immer das Gefühl, okay, erste Runde kann man noch ein, zwei Serien mal auslassen, weil die doch sehr, sehr einseitig sind. Aber in diesem Jahr ultra krass. Wir werden ja gleich dazu kommen. Wir gehen heute mal Serie für Serie durch, erzählen euch da ein bisschen was dazu. Wir nehmen am Donnerstagabend auf. Das heißt, es hat jetzt genau jede Serie zwei Spiele gespielt. Ganz guter Zeitpunkt, um mal so ein kleines Zwischenfazit zu ziehen und euch ein bisschen unsere Gedanken zu dem jeweiligen Matchup zu geben.
Ja, vielleicht noch ein kurzer Hinweis auf unsere Daily Dose of Hoops. Das ist ein Format, das wir auf Instagram jeden Tag machen. Da fassen abwechselnd jeden Tag Marius und ich die Ereignisse der letzten Nacht in circa 10 Minuten in einem Video zusammen. So ein bisschen eine Rapid Reaction, also wer öfter mal ein bisschen was von uns hören möchte und in einem kürzeren Abstand Reaktionen und kurze Analysen, New Stories aus der letzten NBA-Nacht haben möchte, der kann uns gerne auf Instagram folgen und sich das Daily Dose of Hoops angucken.
Lohnt sich für uns ganz gut, das da zu machen, weil wir dann auch immer ein paar Highlights reinpacken, was wir filmen. Unseren Screen up sehen, zeigen euch ein paar krasse Dunks, heftige Blocks, was auch immer es so an Highlights zu sehen gab, gehen einmal mit euch durch den Boxscore. Wer da ein bisschen schneller unsere Meinung zu den einzelnen Serien und Spielen haben will, ist da auf jeden Fall richtig aufgehoben. Ansonsten natürlich wie gewohnt weiterhin jede Woche hier den Podcast hören, gerne auch eine Bewertung da lassen, abonnieren, ihr wisst, was es alles zu tun gibt. Und jetzt würde ich sagen, lass mal reinstarten. Sollen wir Serie für Serie einfach durchgehen? Im Westen anfangen. Utah, Memphis steht da bei mir ganz oben auf dem Zettel.
Safe, hau raus.
Ja, stark. Finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil die Grizzlies da ja das erste Spiel direkt mal weggesnackt haben. Kamen mit dem Hype aus den Play-in-Spielen da nach Utah. Entweder der Sepp oder du haben es auch in der letzten Folge schon so ein bisschen predicted, wenn die da auf ihrer Wolke weiterschweben und mit Vollgas gegen die Jazz antreten, dann könnten die Grizzlies diese Euphorie eben ausnutzen, um direkt das erste Spiel zu gewinnen. Waren dann noch ein bisschen dadurch begünstigt, dass Donovan Mitchell nicht mitgespielt hat. Da gab es ja dann auch noch die ein oder andere Kontroverse im Nachhinein. Er meinte, er wäre schon fit gewesen. Der Medical Staff wollte ihn aber lieber noch draußen halten. So dann die Führung für Memphis. Und jetzt in der vergangenen Nacht, zu dem Zeitpunkt, zu dem wir gerade aufnehmen, haben die Utah Jazz dann zurückgeschlagen. Relativ deutlich, wenn man zumindest auf den Boxscore schaut, gewonnen. Trotz einer unfassbar historischen Nacht von Ja Morant. Vielleicht kannst du da mal uns mal kurz auf den aktuellen Stand bringen, was da los war. Ich glaube, du hast das Spiel gesehen, ne?
Ja, klar. Ich habe, glaube ich, so ziemlich jedes Spiel bisher auch fast in voller Länge gesehen, ehrlicherweise. Nice. Ja, Morant hat eine richtig starke Partie hingelegt. Er hat Historisches geschafft, ist der fünfte Spieler unter 21 Jahren, der 40 oder mehr Punkte in der Playoff-Partie aufgelegt hat. 47 waren es bei ihm. Die anderen vier, die das ebenfalls geschafft haben, waren Luka Doncic, LeBron James, T-Mac und Magic Johnson. Also eine sehr illustre Gesellschaft, in die sich Ja Morant da gestern Nacht begeben hat. Er hat unfassbar gut gespielt. Er war von den Utah Jazz teilweise speziell im dritten Viertel einfach überhaupt nicht unter Kontrolle zu bekommen. Blöd nur, dass es am Ende für die Grizzlies doch, ja, trotz dieser krassen Performance von Morant nicht gereicht hat. Und das ist auch so ein bisschen das, was Memphis-Fans vermutlich ein bisschen nachdenklich stimmen sollte, dass sie trotz einer absoluten Monster- und Career-Nacht von Ja Morant mit 47 Punkten am Ende doch relativ deutlich verloren haben. Und das, obwohl Utah jetzt auch kein so wahnsinnig überragendes Spiel gemacht hat. Aber lass uns vielleicht noch mal kurz bei Morant bleiben. Ist eine krasse Story, oder? Also wenn man sich die anderen vier Namen anguckt, sind es alles All-Time-Greats, beziehungsweise werden wahrscheinlich All-Time-Greats mit Luka Doncic. Glaubst du, Ja Morant ist da zu Recht in dieser Riege?
Ja, also erstmal die Namen und so, das ist natürlich unfassbar krass. Es gibt ja in der NBA gefühlt nächtlich irgendwelche Listen, oh, er ist der erste Spieler seit bla 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 und das haben bislang nur 10 andere geschafft. Da sind aber meistens immer 2, 3 Namen dabei, die da irgendwie nicht so richtig hingehören. Also keine Ahnung, wenn man PER vor ein paar Jahren angeschaut hat, dann ist da auf einmal Zaza Pachulia oder so mit dabei, weil der irgendwie ein paar krasse Minuten in der Garbage Time gespielt hat oder so. Aber in dem Beispiel hier sind das halt echt alles sehr, sehr heftige Namen und auch Spieler, bei denen man, wie du es gesagt hast, von All-Time-Greats reden kann. Luka Doncic, da bin ich mir sehr, sehr sicher, wird sich da irgendwann auch einreihen. Von daher, krasse Gesellschaft, in der Morant da ist. Er hat es die letzten Spiele aber bestätigt. Er ist auf einem unfassbar geilen Run. Er trifft seinen Dreier einigermaßen solide. Im zweiten Spiel jetzt nicht so sehr wie noch im ersten oder auch im Play-In-Game, aber immerhin 2 von 7. Das heißt, einigermaßen respektieren muss man ihn dann da doch. Seine Athletik ist der absolute Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob du dich an diesen LAU-Pass von Slow-Mo, von Kyle Anderson, auf ihn da erinnerst, den er dann mit dem Rücken zum Korb irgendwie noch reingeknallt hat. Ist schon sehr beeindruckend, ist ein gutes Zeichen für die NBA, der nächste junge Superstar, der sich aufmacht, da so ein bisschen das Zepter in die Hand zu nehmen. Der zweite Pick im letzten Jahr hinter Zion Williamson, das ist schon eine ganz, ganz geile Draft-Class scheinbar gewesen. Dazu kommt dann jetzt noch RJ Barrett, der für die Knicks auch gute Spiele macht. Da kommen wir später, wenn wir im Osten sind, noch dazu. Von daher, ich kann es mir vorstellen. Auf der anderen Seite ist es halt noch sehr, sehr früh, sowas zu predikten. Ne? Die Liste ist, wie gesagt, 21 Jahre und jünger. Kann noch so viel passieren in seiner Karriere. Wünschen würde ich es ihm, weil irgendwie sympathisch wirkt er schon sehr.
Ja, das definitiv. Aber dann lass uns doch mal noch auf das Spiel kommen. Mhm. Utah Jazz haben am Ende 141-129 gewonnen. Richtig starke Offensivvorstellung von den Jazz ist auch, ja, Franchise-High-Punkte. Also vorher haben sie, glaube ich, war ihre beste Offensivleistung in den Playoffs 131 Punkte. Das haben sie mal lockerflockig um 10 Punkte überboten. Und ja, ich fand's ehrlicherweise ein bisschen ein komisches Spiel. Also man hatte eigentlich die ganze Zeit, es gab erstmal extrem viele Fouls. Das Spiel war sehr durch irgendwelche Nicklichkeiten geprägt. Die Spieler sind immer wieder an die Linie gegangen. Generell die Linie von den Schiedsrichtern hat sich gefühlt auch 1, 2 Mal geändert während der Partie. Und zur Halbzeit hatte man eigentlich das Gefühl, dass Utah das ganz locker gewinnt. Da haben sie mit 20 Punkten geführt, haben dann ein gutes Spiel gemacht. Speziell Donovan Mitchell ist nach seiner Verletzung hat er ein krasses Comeback hingelegt, hat, glaube ich, die ersten 9 Punkte oder so für Memphis gemacht. Direkt mal ein Dreier und danach ein 4-Point-Play rausgehauen. Also der Junge hat wirklich Bock auf die Playoffs gehabt. Aber im dritten Viertel hat Utah völlig den Faden verloren. Da das Ganze hat Memphis dann 43-29 gewonnen. Sie haben teilweise 15 Possessions in Folge gescored und das gegen die drittbeste Defense der Liga, der Utah Jazz. Und das war zum einen, wie schon gesagt, Morant, aber zum anderen auch Jonas Valanciunas, den die Jazz einfach überhaupt nicht in den Griff bekommen haben im Post. Also auch Rudy Gobert hat da kein wirkliches Mittel gegen ihn gefunden. Und das wiederum macht so ein bisschen Hoffnung für die Grizzlies-Fans, weil diese Aufstellung mit Valanciunas unter anderem auch Dylan Brooks und Jackson Jr., die hat relativ wenig gespielt, weil sie schon zur Halbzeit alle drei Fouls hatten und ziemlich mächtig Foul-Trouble hatten. Und da kann man aber davon ausgehen, ja, dass das vermutlich in den nächsten Spielen nicht unbedingt so sein wird. Und dann wird das Ganze wahrscheinlich auch noch mal spannender, wenn eben Valanciunas, Morant und vor allem Brooks auch öfter wieder zusammen und länger vor allem zusammen auf dem Feld stehen. Dann kann die Serie durchaus in Memphis auch wieder weiterhin eng bleiben.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Die Grizzlies machen da schon einen sehr guten Eindruck, wobei auf der anderen Seite halt auch einfach sehr, sehr heftig zu sehen ist, mit was für einer offensiven Breite Utah da in diesem Spiel über die Grizzlies hergefallen ist. Also die Anzahl der Spieler, die da 14 Punkte oder mehr gemacht haben, waren insgesamt 7 Stück. Das ist schon echt sehr, sehr beeindruckend, wenn man sich im Boxscore mal die Quoten durchgeht, mit denen die alle 7 geworfen haben. Da ist Jordan Clarkson der Einzige, der unter 40% ist, die anderen 50 oder höher. Royce O'Neal 71,4% aus dem Feld in der Partie, der hat gar nichts daneben geworfen. Joe Ingles 100%, der hat alle Dreier, die er genommen hat, getroffen und dazu auch noch einen Zweier. Sie haben einfach eine super versatile, keine Ahnung, wie man das jetzt auf Deutsch richtig sagt, das ist eine sehr, sehr versatile vielleicht Mannschaft am Start offensiv. Sie können aus absolut allen Lagen scoren. Ist schön zu beobachten, ist ein cooler Basketball, den die spielen. Die Stretch, die du eben erwähnt hattest, mit der 15 Possessions lang keinen Stop generieren, das verunsichert mich tatsächlich ein bisschen, weil das kennt man von Utah nicht. Da sollte irgendwann mal einer in der Lage sein, auch im 1 gegen 1 dann den Ball zu erobern. Aber insgesamt geben auch die Jazz nach diesem zweiten Spiel kein schlechtes Bild ab. Von daher, geile Serie. Heimrecht ist jetzt bei Memphis. Jetzt werden 2 Spiele dort ausgetragen. Und dann sind wir sicherlich in der Woche ein bisschen schlauer und wissen, wie es weitergeht. Ich glaube, wenn wir noch kurz unsere Tipps vielleicht ansprechen vom letzten Podcast, da hat sich aber trotzdem nichts geändert, oder? Also ich würde weiterhin davon ausgehen, dass die Jazz weiterkommen, auch wenn es knapp werden könnte.
Ja, würde ich auch weiterhin sagen. Ich würde auch wahrscheinlich weiterhin sogar immer noch 4-1 sagen für die Jazz. Okay. Ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen gewagter Tipp, aber man hat gestern Nacht halt auch so ein bisschen gesehen, warum die Jazz der Nummer 1 Seed im Westen waren. Also Mitchell hat in 25 Minuten 25 Punkte gemacht bei seinem Comeback. Das ist natürlich auch einfach krass. Aber auch ansonsten, du hast angesprochen, wie breit die Jazz da aufgestellt sind. Und Quinn Snyder hat es, glaube ich, nach dem ersten Spiel gesagt. Und das ist relativ treffend eigentlich für die schlechte Leistung. Er hat einfach gemeint, ja, ist eigentlich nichts passiert. Sie haben halt nicht gut gespielt. Und das hat man von Utah in dieser Saison eigentlich relativ wenig gesehen. Und ich hatte gestern ehrlicherweise auch nicht das Gefühl, dass sie da jetzt ein wahnsinniges Spiel rausgehauen haben. Die haben gut gespielt, aber so, wie sie eigentlich schon die ganze Saison gut spielen. Und deshalb, also es war jetzt auch nicht unbedingt ein absolut kranker Ausreißer nach oben, wie es vielleicht bei den Mavs das ein oder andere Mal, da kommen wir gleich drauf, vielleicht der Fall war. Aber auf jeden Fall eine spannende Serie, die man sich auf jeden Fall sehr gut anschauen kann.
Definitiv kann man, denke ich, aber auch für die nächste Serie sagen, die du gerade schon angesprochen hast. LA Clippers gegen Dallas Mavericks. Die Mavs führen nach den ersten beiden Spielen 2-0. Beide Auswärtsspiele gewonnen, gehen jetzt mit einer ultra breiten Brust zurück nach Dallas. Ja, ich habe es ja vorher schon gesagt, ne? Ich habe ja auf die Mavs getippt und dass sie weiterkommen, du nicht. Kannst vielleicht mal kurz was zu sagen, wie du dich gerade fühlst und ob du deinen Tipp jetzt schon verändern möchtest.
Ich würde vielleicht noch ein Spiel abwarten, bevor ich tatsächlich gegen die Clippers dann wette. Wie fühle ich mich? Ich find's krass. Also ich hätte es nie gedacht. Ich würde schon sagen, dass die Mavs auch ein Stück weit overperformed haben, wenn man sich die Quoten mal anschaut. Also im ersten Spiel 47% Dreier, im zweiten Spiel 53% Dreier. Das hat man eigentlich von den Mavs das ganze Jahr über so nicht gesehen. Die Clippers haben sich in Spiel 2 ein Stück weit verbessert. Aber speziell die Rollenspieler der Mavs machen einfach einen unfassbar guten Job. Egal, ob das irgendwie Finney Smith ist, ob das im letzten Spiel Tim Hardaway Jr. war, ob das ein Maxi Kleber ist, der seine Dreier trifft, ob das ein Jalen Brunson ist, der wichtige Minuten und Punkte bringt. Also hinter Luka Doncic, da wirst du vielleicht gleich was dazu sagen, sowieso überragende Performance abliefert, kommt bei den Mavs aber auch wirklich noch was dazu. Und bei den Clippers, ich habe ja stark dafür plädiert, dass sie deutlich gefestigter sind als im Vorjahr. Das können sie jetzt auf jeden Fall mal richtig beweisen. Ich bin wirklich gespannt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Mavs das Ding jetzt sweepen und das zu Hause fertig machen. Ich kann mir aber auch relativ gut vorstellen, dass das ganze Ding trotzdem noch 4-2, 4-3 für die Clippers ausgeht. Also ich finde die Serie, da bin ich richtig, richtig gespannt, was da im nächsten Spiel in Dallas dann abgeht. ja, ich weiß nicht, wie siehst du die Serie? Also Kawhi Leonard macht ja nicht mal ein schlechtes, der spielt ja nicht schlecht. Ja, also der hat auch zwei ziemlich gute Spiele aufgelegt. Paul George hat zumindest immer in der zweiten Halbzeit relativ gut gespielt. Von dem her, da kommt aber hinter den beiden Superstars anders als bei den Mavs halt einfach gar nichts.
Ja, ich glaube, das ist der hauptsächliche Unterschied. Du hast eben schon angesprochen, dass die Mavs teilweise sicher auch ein bisschen overperformed haben, würde ich so unterschreiben. Allerdings halt hauptsächlich die Rollenspieler, ne? Ich glaube, Luka Doncic hat zwei ultra geile Spiele gemacht, aber man hat immer so ein bisschen das Gefühl, der könnte vielleicht sogar noch einen Gang hochschalten. Also der könnte noch mehr übernehmen, der könnte noch mehr scoren, der könnte irgendwie alles noch mal ein bisschen mehr machen, was schon sehr, sehr krass ist bei den Stats, die er jetzt aufgelegt hat. 39 Punkte waren es, meine ich, im letzten Spiel. 7 Rebounds, 7 Assists. Das ist, ja, das erinnert halt an einen Spieler, an LeBron James. Und das ist schon nicht so verkehrt, wenn man da ständig mit ihm verglichen werden kann. Auf der anderen Seite die Clippers, ja. Von mir aus können wir jede Folge eine halbe Stunde über die Clippers ranten und was die da zusammenspielen, ist schon ein bisschen, ja, bisschen peinlich eigentlich fast. Du, Kawhi Leonard gibt dir 41 Punkte, spielt endlich mal wieder auf dem Niveau, das man vielleicht von den Raptors damals in den Playoffs gekannt hatte, hat auch stark verteidigt, hat den ein oder anderen Steal noch geholt und trotzdem gewinnst du am Ende das Spiel nicht. Das sagt, glaube ich, schon eine Menge über die Mannschaft aus. Ich habe vor allen Dingen mal am Anfang stark darauf geschaut, wer denn jetzt gegen Luka verteidigt hat, weil das zumindest nach dem ersten Spiel so eine Sache war, die ich überhaupt nicht verstanden hatte. Da waren hauptsächlich Patrick Beverley und auch Nicolas Batum immer mal wieder ihm zugeordnet. Man hat es im zweiten Spiel jetzt direkt am Anfang gesehen, da wurden ab dem ersten Viertel waren auch Paul George und Kawhi Leonard immer wieder dabei, ihn zu verteidigen. Das sind halt so Geschichten, wo ich sagen muss, da finde ich auch das Coaching dann ehrlich gesagt nicht gut, weil wenn du schon Spieler hast wie Paul George und Kawhi Leonard, dann musst du eigentlich dafür sorgen, dass die 40 Minuten, die Luka auf dem Feld steht, immer einer von den beiden ihn verteidigt. Wofür hat man die denn geholt? Wenn man überlegt, der ganze Hype, der damals entstanden ist, vor der letzten Saison, als die beiden zusammen zu den Clippers gegangen sind, da hat ja jeder nur darüber gesprochen, boah, die haben die beiden krassesten Flügelverteidiger, das sind genau die Spielertypen, die man in der NBA gerade braucht, die können alles switchen, niemand kann mehr gegen die scoren, die können komplett alles wegverteidigen. Ja, und dann muss man sich da anschauen, wie Patrick Beverley, der ja ein cooler Verteidiger ist, aber der halt zwei Köpfe kleiner ist als Luka Doncic, wie der die ganze Zeit von ihm weggeschoben wird und wie Luka einfach über ihn drüber schauen, über ihn drüber passen kann, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Trotzdem,
ja, also da,
ja, gerne.
Da haben wir ja letzte Woche im Podcast mit Sepp in der Preview drüber gesprochen, so ja, über das Coaching-Duell. Carlisle gegen Tyronn Lue. Und Carlisle ist da sicherlich der bessere Coach. Und ja, vielleicht sieht man es auch ein bisschen da dran. Also, das ist schon eine ziemlich, kann ich dir einfach nur, wirklich nur zustimmen. Ich verstehe es auch nicht. Man hat zwei so krasse Verteidiger und lässt dann Beverley da teilweise Luka verteidigen und der postet ihn jedes Mal auf, nimmt ihn mit zum Korb und schreit ihm danach ins Gesicht, dass er zu klein ist. sehr geil, aber auf jeden Fall nicht zielführend für die Clippers.
Ja, und ich glaube, da enden auch irgendwie die Fragezeichen noch nicht, die man als Clippers-Fan bezüglich der Aufstellung hat. Zum einen spielt Beverley, auf der anderen Seite hat Ibaka im ersten Spiel 13 Minuten gemacht. Da kam dann noch so ein bisschen die Begründung, ja, der muss sein Conditioning irgendwie wieder erst hochfahren, weil er 30 Spiele oder so raus war. Das kann man ein bisschen nachvollziehen. Aber jetzt im zweiten Spiel stand er 6 Minuten auf dem Feld. Warum? Ibaka ist, glaube ich, ein ganz geiler Verteidiger, der auch halt mega switchable ist, nicht so wie Subac, der dann teilweise gegen Doncic stand und gar nicht mehr wusste, was los war oder was er machen soll. Terrence Mann hat noch gar keine Minuten gesehen in der Serie, der über die Regular Season echt stark für die Clippers gespielt hat. Wir hatten da mal einen Artikel vor ein paar Wochen auch.
In der letzten Partie hat er 15 okay, Minuten, 8 Punkte, 5 Rebounds, da hat er auch echt gut gespielt, aber es ist, ergänzt deinen Punkt, glaube ich, ganz gut. Hat da ein Plus-Minus von 5 gehabt, plus 5, was ja schon mal sehr gut ist bei einer 10-Punkte, eine 6-Punkte-Niederlage.
Auf jeden Fall.
Aber ja.
Habe ich mir die 0 Minuten aus dem ersten Spiel notiert gehabt, da hat es auf jeden Fall wenig Sinn gemacht. Immerhin hat Lou dann darauf reagiert und ihn ein bisschen gebracht. Ist ja auch nochmal jemand, der ein bisschen Größe mitbringt und den man da in der Defense ganz gut gebrauchen kann. Vielleicht zu Luka Doncic noch mal ein paar Sätze, weil es ja schon irgendwie, man hat das Gefühl, da passiert irgendwie gerade was, something special, wie dann die Amis irgendwie wieder sagen würden. Das ist nicht so alltäglich, das kriegt man nicht so oft mit. Was traust du ihm tatsächlich zu? Macht er uns irgendwie den 2007er LeBron und zieht ein Team, das man eigentlich niemals in den Finals erwarten würde? Vielleicht sogar in die Western Conference Finals oder darüber hinaus? Wie siehst du ihn da? Traust du es ihm jetzt schon zu? Der ist 22.
Also ja, ich glaube, Luca muss man grundsätzlich alles zutrauen. Der Typ ist einfach krass. Also wenn man auch sieht, das habe ich letztes Jahr in den Playoffs schon gedacht, mit was für einer Selbstverständlichkeit er da einfach ein ums andere Mal irgendwelche Stepback-Dreier dem besten Verteidiger in der NBA ins Gesicht knallt, macht er diese Serie einfach genauso wieder. Ohne dass Marcus Morris jetzt zu diesen Verteidigern zählt, aber den nimmt er sich jedes Mal, stellt ihn sich da irgendwo an die links hinter die Dreierlinie und knallt ihm dann einfach mit mehr oder weniger mit Ansage den Dreier ins Gesicht von 2 Meter hinter der Dreierlinie. Also von dem her kann man Luca da alles zutrauen. Und ganz ehrlich, wenn der Mavs Supporting Cast weiterhin so spielt wie aktuell, mit dem Selbstvertrauen und mit dieser Selbstverständlichkeit, die vielleicht auch so ein bisschen einfach von Luca dann irgendwie abtropft auf die anderen. Das finde ich, hat man auch das ein oder andere Mal letztes Jahr in der Serie schon gesehen, dass halt, wenn da jemand so vorangeht, so überzeugt ist davon, dass er hier einfach der beste Spieler auf dem Feld ist und für ihn alles möglich ist und für sein Team dann einfach auch alles möglich wird. Ja. Von dem her trau ich ihm das schon zu. Und bei den Mavs muss man ja auch noch sagen, Porzingis spielt bisher noch keine überragende Serie, ne? Also bei dem ist vermutlich auch noch Luft. Bei den ganzen anderen Mavs sind die vermutlich ja ziemlich an ihrem Ceiling angekommen. Wenn sie das so halten können, wäre es überragend. Bei Luca ist das fast schon Normalität. Also wenn der irgendwie 30 Punkte auflegt und dazu irgendwie 10, 11 Assists macht, ist es mittlerweile ein gutes Spiel von ihm, aber jetzt nichts, wo man, also ist zumindest meine Wahrnehmung, und ich habe irgendwie immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass auch in der Serie bisher das Spiel, wo er mal noch richtig einen raushaut, noch kommt.
Ja, das habe ich auch. Wollte ich auch gerade noch bei Porzingis mit anmerken, kann ich mir auch bei ihm vorstellen. Also ich glaube deswegen auch ehrlich gesagt nicht mehr, dass die Clippers eine Chance haben, die Serie zu drehen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt tatsächlich gesweept werden, aber ich würde eher es für wahrscheinlicher halten, okay, Porzingis explodiert jetzt irgendwie noch in einem Spiel, trifft alle seine Dreier und geht irgendwie für über 30 oder so. Und auch das, keine Ahnung, das 45-Punkte-Triple-Double von Luka Doncic haben wir noch nicht gesehen. Und das wird definitiv kommen. Da deutet gerade alles darauf hin. Was man, glaube ich, auch nicht unterschätzen darf, ist, dass sie jetzt, wie gesagt, in Dallas spielen werden. Und die Fans in Dallas haben Luka Doncic noch nie in den Playoffs gesehen, ne? Er hat insgesamt 8 Playoff-Partien bisher absolviert. Die 6 im letzten Jahr in der Bubble gegen die Clippers. Jetzt 2 auswärts. Also ich weiß nicht, wenn ich in Dallas wohnen würde, ich könnte gar nicht mehr beschreiben, wie heiß ich auf das Spiel wäre, Luka Doncic gegen die Clippers zu Hause erleben zu dürfen. Von daher, die Halle wird komplett brennen. Luka wird den Leuten auch was zeigen wollen. Er ist ja schon so ein kleiner Showman. Das sieht man ihm während den Spielen dann an mit seinen kleinen Gesten und Kommentaren. Der will richtig was liefern und wird das, denke ich, auch tun. Von daher, aus Clippers Sicht schon ein bisschen bedenklich, dass man sich ihn als Gegner ausgesucht hat. Ist ja auch noch so eine kleine Randnotiz, die man gerne mal noch erwähnen kann. Sie haben getankt, um dann Luca und die Mavs zu bekommen. Sie haben hintereinander gegen OKC und Houston verloren. Also das muss man auch erstmal schaffen. Respekt dafür, wenn schon für nichts anderes. Und jetzt zeigt ihnen Luca, dass das vielleicht nicht ganz so intelligent war.
Es sieht im Nachhinein nach einer sehr dummen Idee aus. Vielleicht noch abschließend zu dieser Serie, um das mal vorwegzunehmen, was glaubst du, ist los bei den Clippers, wenn sie hier in der ersten Runde verlieren? Jetzt mal nicht unbedingt jetzt vielleicht der Sweep, aber das wäre natürlich die größte aller Vollkatastrophen, aber selbst wenn sie irgendwie 4-3 gegen die Mavs rausgehen in der ersten Runde, bricht das Ding doch bei den Clippers zusammen, oder?
Ja, definitiv. Also selbst wenn es jetzt nicht den Sweep gibt, wird, Achtung, ganz schlechte Pun, trotzdem bei den Clippers einmal durchgewischt, und zwar wahrscheinlich im Front Office und auf der Bank, also Tyronn Lue ist dann weg. Ich glaube auch, dass Barmer keinen Nerv mehr hat für den GM, den er aktuell hat. das können die sich nicht erlauben. Die haben so viele Picks auch weggetradet, um dieses Team aufzubauen. Die haben überhaupt keine Zukunft. Ich glaube, da werden komplett alle Verantwortlichen ausgetauscht und vermutlich werden wir auch nicht Kawhi Leonard und Paul George dann im nächsten Jahr noch zusammen sehen. Also entweder sie traden Paul George weg für irgendwas, was Kawhi Leonard zufriedenstellt, oder er zieht seine Option gar nicht und ist einfach weg. Und dann sieht's für die Clippers sehr, sehr dunkel aus, weil dann fehlt ihr bester Spieler und ihre komplette Zukunft an Picks.
Ja, nichts, was dich als Lakers-Fan beunruhigen würde, ne? Also du kannst damit ganz gut leben.
Nicht so richtig. Ich sehe immer noch die Plakate vor mir. L.A. Our Way und dann Kawhi Leonard. Das ist seine Stadt. Ja, schauen wir mal.
Okay, dann lass uns doch mal weitergehen zur nächsten Serie und lass uns zu den Denver Nuggets gegen die Portland Trailblazers kommen. Auch in der Serie ist es aktuell sehr eng, steht 1-1. Die Denver Nuggets haben jetzt das zweite Spiel gewonnen. Relativ deutlich auch, 128-109. Was nimmst du bisher aus der Serie mit?
Zumindest auf Portland-Seite so ein bisschen das Gegenteil von dem, was wir eben bei den Mavs gesagt haben. Da fehlt die Unterstützung von aus der zweiten Reihe definitiv. Also da sind es aktuell Lillard und McCollum, die das Team so ein Stück weit tragen. Lillard neulich 8 Dreier in einer Halbzeit getroffen, war auch sehr, sehr geil anzuschauen und kann da halt mit den Nuggets-Guards teilweise auch so ein bisschen machen, was er möchte. Haben wir ja auch in unserer Preview auf die Serie schon so ein bisschen angesprochen, dass das deswegen spannend sein kann, weil die Trailblazers eben sehr, sehr guard-heavy sind und die Denver Nuggets auf der anderen Seite mit Nikola Jokic den vielleicht besten Center der Liga haben. Da kann das jeweilige Team nicht so richtig drauf reagieren. Jokic hat den Vorteil, dass er auf jeden Fall im letzten Spiel jetzt die Unterstützung von seinen Teammates bekommen hat. Also zusätzlich zu seinen 38 Punkten wurde auch da ganz gut gescored. Bei Portland muss jetzt halt einfach mal jemand von der Bank dann ein bisschen mehr Power bringen, ob das dann Carmelo Anthony ist oder vielleicht jemand wie Norman Powell oder so. Sie haben ja durchaus noch offensiv fähige Spieler. Einer von denen muss ihnen jetzt mal ein Spiel gewinnen.
Ja, da bin ich auch mal gespannt. Also das wird, glaube ich, so ein bisschen die Frage bei den Trailblazers werden, weil ja viel mehr als 42 Punkte wird Lillard dann auch nicht in jedem Spiel bringen können. Und was ich auch interessant finde, nach den Verletzungen in Portland, also eigentlich schon vor den Verletzungen hat man ja immer davon gesprochen, dass Denver eigentlich, dass deren größte Schwäche eigentlich die Tiefe des Kaders ist. Und wenn man jetzt sieht, dass im Endeffekt zum einen Jamal Murray raus ist, aber auch immer noch Will Barton nicht spielt und Dozier auch noch verletzt ist, also genau auf den Positionen, auf den Guard-Positionen die ganzen Spieler wegbrechen und dann trotzdem im Endeffekt zumindest offensiv sechs Leute bei Denver zweistellig punkten, ist das schon einfach krass, oder? Damit hätten wohl auch die wenigsten gerechnet.
Definitiv. Ist, glaube ich, extrem wichtig für sie, dass Morris da wieder da ist, der halt ein erfahrener Playmaker nochmal ist, der da ein bisschen den Ball in die Hand nehmen kann und den auch entsprechend gut verteilt. Aber ja, Denver hat einen weiterhin sehr guten, breiten Kader, gute Arbeit, die da das Front Office geleistet hat. Auf Seiten der Blazers würde ich mir, was den Kader angeht, weiterhin vor allem auch auf der Center-Position noch ein paar Gedanken machen, weil man da halt gegen Nikola Jokic spielt. Bei Nurkic, der ihn ja eigentlich ganz solide verteidigt, hatten wir jetzt noch die Situation, dass er mit noch 10 zu spielenden Minuten im vierten Viertel bereits ausgefoult ist, weil er da halt sehr, sehr physisch gegen Jokic vorgegangen ist. Das sollte ihm nicht nochmal passieren, weil ich glaube, die Spiele, die gewinnt Denver dann direkt. Du kannst keinen Canter gegen Nikola Jokic stellen. Das ist keine so gute Idee.
Wobei er das gar nicht so schlecht macht. Also es ist immer noch Katastrophe. Ja, aber
hast gehört, wie viele O's du da dran gehangen hast? Also wenn er es nicht so schlecht macht, dann macht er es immer noch schlecht.
Ja, definitiv. Ich meine, es ist immer noch kein guter Verteidiger. Aber ein Wort muss ich natürlich noch zu meinem heimlichen Lieblingsspieler Facundo Campazzo verlieren. Was der Typ gerade wieder abreißt, finde ich auch einfach absolut überragend. Viele hassen ihn ja, so wie ich das mitbekommen habe in den letzten Tagen. Aber der Typ ist absolut geil. 12 Punkte, 3 Rebounds und 6 Assists. Unter anderem richtig geiler Aufsetzerpass durch die Beine von CJ McCollum zu Nikola Jokic. Dazu 3 Steals, also mit seiner Größe macht er Damian Lillard und Co. das Leben gar nicht mal so einfach. Also er ist kein guter Verteidiger, aber man sieht daran mal wieder so ein bisschen, was man zum einen mit Spielintelligenz, aber vor allem auch mit Einsatz wettmachen kann. Also der hat einfach überall die Hände dran, springt nach jedem Ball, hat überall irgendwie die Finger drin und ist einfach ein ekelhafter Spieler. Also gegen den willst du, glaube ich, echt nicht unbedingt spielen, weil es einfach unangenehm ist.
Ja, denke ich auch, wobei man bei seinen positiven Stats, die er leistet, natürlich dann auch auf der anderen Seite im Boxscore sieht, was die Guards des Gegners halt so abreißen, ne? Und da ist er ja dann durchaus auch ein Stück weit dran beteiligt. Und wenn Lillard und McCollum halt die Spieler sind, die nach Belieben punkten, ja, dann hat Campazzo bestimmt seinen Wert, bringt einen guten Beitrag, aber mehr dann vielleicht auch nicht.
Ja, ich glaube schon, dass er echt wichtig ist für die Nuggets, auch als sekundärer Playmaker. Und ganz ehrlich, wer soll bei den Blazers denn sonst die Punkte machen? Die haben halt nur Spieler auf Guard, die punkten. Sonst gibt's ja niemanden. Aber fair enough. muss ich meinen Facundo Campazzo doch direkt in Schutz nehmen. Gut, dann lass uns doch direkt zur nächsten Serie kommen, die dir wahrscheinlich ganz besonders am Herzen liegt als ausgewiesener Lakers-Fan. Wir gehen nach Arizona, da stand das zweite Spiel an zwischen den Phoenix Suns und den LA Lakers. Die Lakers haben die Serie ausgeglichen. Jetzt kann man sagen, ja, war mal wieder ein klassisches LeBron-Spiel. Game 1 verliert er, ist ihm schon des Öfteren so passiert. Und im Spiel 2 hat er sich den Gegner dann ein bisschen ausgeguckt und dann kommt der erste Sieg. So war es auf jeden Fall. Die Lakers gewinnen 109 zu 102 gegen die Suns. Was ist dein Take zu diesem Spiel?
Ja, also speziell zum zweiten Spiel war ich schon mal relativ froh, dass Coach Vogel da so ein paar Anpassungen vorgenommen hat, die irgendwie die komplette Lakers Nation nach der Niederlage im ersten Spiel auf Twitter gefordert hat. Ist fast eine ähnliche Situation wie bei den Clippers, nur dass es jetzt halt zum Glück 1-1 steht und nicht 0-2, weil man auch da das Gefühl hat, dass der Coach seine Lineup einfach noch nicht so richtig gefunden hat. Er weiß nur nicht, wer tatsächlich spielen soll. Das ist zum einen verständlich, weil viele Spieler eben lange ausgefallen sind in der Saison. Auf der anderen Seite weiß man aber halt in der Theorie schon auch, was LeBron braucht, um richtig funktionieren zu können. Deswegen war ich sehr, sehr froh, als man schon im ersten Viertel Marc Gasol und Marcus Morris gesehen hat, die beide eingewechselt worden sind. Die haben dann ein entsprechendes Spacing für LeBron einfach mitgebracht. Zusammen standen sie dann mit Kuzma und KCP noch auf dem Feld. Und dann ist halt LeBron der in die Zone ziehen kann. Alle anderen drumherum als Shooter. Genau das Team, das LeBron James braucht. Und zum anderen hatte das dann aber auch die Folge, dass Dennis Schröder diese Minuten eben nicht gespielt hat. Was ich gut finde, nicht weil ich Dennis nicht mag. Ich mag Dennis sehr als Spieler. Aber er hat dann die Chance bekommen, mit Anthony Davis und der anderen Second Unit quasi zu produzieren. Und das ist, glaube ich, ein Matchup, was wieder sehr, sehr gut ist, weil Schröder dann das Playmaking übernehmen kann, während LeBron auf der Bank ist. AD ist ein Center, der auch mal ein bisschen vom Perimeter aus Gefahr ausstrahlen kann. Und dann hat Schröder halt die Chance, reinzuziehen. Von daher, in beide Richtungen waren da die Anpassungen irgendwie, wie ich finde, ganz gut. Und ich hoffe, dass Vogel was draus lernt und das dann auch in den zukünftigen Spielen ähnlich umsetzt.
Ja, also ich glaube, ich habe es ja auch im letzten Podcast schon mal so ein bisschen gesagt, dass Vogel da noch so ein bisschen, ja, auch einfach mit Drummond so ein bisschen ausprobiert und mal schaut, ob er denn funktioniert, ob er mit LeBron funktioniert, ob er generell einfach gar nicht funktioniert. Es war jetzt in diesem Spiel schon auch ein bisschen besser, wobei, ja, so ganz, er war relativ effizient, 15 Punkte, 12 Rebounds, gutes Double-Double, 7 von 11 aus dem Feld, also war alles okay, hat aber trotzdem auch wieder in, ja, relativ wenig Spielzeit, oder nee, nicht relativ wenig Spielzeit, aber ja doch, 24 Minuten, 2 Turnover gehabt. Also auch da muss man mal sehen, aber ich glaube, entscheidend ist das, was du gesagt hast, die Anpassungen sind gekommen. Am Ende im Closing Lineup waren dann auch Dennis, Caruso, KCP, LeBron und AD auf dem Feld. Und das haben wir ja letzte Woche schon besprochen, dass das wahrscheinlich auch das Lineup sein wird, das am Ende die Spiele für die Lakers dann zumachen soll.
Ja, sehe ich ähnlich. Drummond ist halt immer so ein bisschen unglücklich teilweise. Also im einen Moment wirkt er ultra dominant, weil er da irgendwie einen kleinen Power Forward, wenn Cam Johnson da gerade mal spielen muss, für die Suns, dann schiebt er den halt einfach zur Seite. Auf der anderen Seite hat er die unglücklichen Turnover drin. Es wird wichtig sein in Zukunft, dass sie einfach zu den richtigen Momenten die richtigen Center einsetzen. Sie haben so einen breiten Kader, sie haben da so viele Spieler, die haben alle ihre Berechtigung, die sind alle gute NBA-Spieler. Aber sie passen halt nicht immer zum richtigen Zeitpunkt auf den Feld. Und wenn er da noch so ein bisschen glücklicheres Händchen beweist Frank Vogel als im ersten Spiel, dann mache ich mir eigentlich auch wenig Sorgen, was die Serie gegen die Suns angeht. Zumal man da ja noch dazu sagen muss, leider für die Phoenix Suns scheint Chris Paul doch ein bisschen ernster verletzt zu sein. Er hat zumindest in der zweiten Partie nur 22 Minuten gespielt. Das tut dem ultrajungen Team natürlich extrem weh. Das wäre schon deutlich, deutlich wertvoller, wenn er da mit auf dem Platz stehen würde. Auch wenn das von draußen immer so ein bisschen mit Coaching versuchst. Was ist da deine Prognose? Was denkst du, wie sieht das in den kommenden Spielen aus? Hast du irgendwas gehört? Kommt er wieder zurück? Ist er einsetzbar?
Ich habe ehrlicherweise nicht so wirklich was dazu gehört. Ich habe nur noch kurz ein Zitat von Monty Williams nach dem Spiel, der gesagt hat, I took him out, it was all me, just looking at him hold his arm the way he was holding it. I just couldn't watch him run like that. He's trying to make plays, he battled, he's a warrior, we all know that. I just made a decision to take him out. Okay. Ja, und das fand ich irgendwie ganz interessant, dass dann Monty Williams da irgendwie ihn rausgenommen hatte und dass Paul das vielleicht gar nicht unbedingt wollte. Zeigt aber natürlich auch wieder, dass es da schon ein Problem gibt. Also Paul hat, glaube ich, auch nach dem Spiel irgendwie noch gesagt, ja, er hat irgendwas in der Schulter knacken gehört oder so. Und richtig, richtig bitter für die Suns, wenn er da jetzt stärker beeinträchtigt sein sollte. Und natürlich auch für Chris Paul selber. Also das ist irgendwie so ein bisschen die Story, die sich auch so ein bisschen durch seine Karriere zieht. Ich meine, bei den Houston Rockets, die waren einen gesunden Chris Paul davon weg, die Warriors zu schlagen und in die Finals einzuziehen. Jetzt hat man gefühlt so ein bisschen die Vorahnung, dass man sagen könnte, ja, die Suns waren vielleicht einen gesunden Chris Paul davon weg, die Lakers als amtierenden Champion in der ersten Runde rauszuschießen. Wobei das vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen ist. Man wird jetzt sehen, was in Spiel 3 passiert. Aber ja, ich glaube schon, dass die Lakers tendenziell einfach nur stärker werden, weil sie halt Rhythmus bekommen, weil AD und LeBron wieder mehr reinkommen, weil sie von Spiel zu Spiel besser verstehen werden, wie sie zusammen spielen müssen und wie sie auch gegen die Suns spielen müssen. Und auf der anderen Seite, ja, ist einfach bitter für die Suns und Chris Paul, weil mit ihm auf dem Feld im Vollbesitz seiner Kräfte ist das ein richtig, richtig unangenehmer Gegner. Und da wäre die Serie mit Sicherheit richtig spannend.
Umso beeindruckender ist es, was die Suns auch jetzt geleistet haben. Es war jetzt bei weitem nicht so, dass die Lakers hier mega dominiert hätten. Wir hatten noch 7 Minuten zu spielen im letzten Viertel und das Spiel war unentschieden bei 86 Punkten. Also die haben super mitgehalten. Die Lakers hinten raus dann vielleicht in der Defense nochmal einen Gang höher geschaltet und die Intensität immer weiter erhöht und dann den knappen Sieg geholt. Aber das war jetzt bei weitem kein Kantersieg, den die Lakers da ausgepackt haben. Von daher wird es spannend zu sehen sein, was Phoenix noch leisten kann. Bei den Lakers gilt halt leider aus Phoenix Sicht das Gleiche wie bei den Mavericks. Auch die haben jetzt nach Ewigkeiten mal wieder ein Playoff-Heimspiel. Die Lakers waren jetzt auch schon Jahre nicht mehr in den Playoffs. Das heißt, die sind grundsätzlich schon mal hyped. Sie haben auch LeBron James noch nie in den Playoffs im Staples Center spielen sehen. Das heißt, da wird sich der ein oder andere auch drauf freuen. LeBron selber hat schon gesagt, dafür ist er hier hingekommen. Er will vor den Laker-Fans im Staples Center wichtige Playoff-Spiele bestreiten. Ja, hat er jetzt direkt 2 vor der Brust. Es wird mich nicht überraschen, wenn die Lakers nach diesem Homestint 3-1 in der Serie führen.
Ja, gut, okay. Das ist dann, gehe ich mal davon aus, auch direkt dein Tipp, ja, und der Westen. Ja, dann lass uns in den Osten gehen. Mit welcher Serie willst du anfangen? Heat Bucks?
Ja, gerne, warum nicht? Sehr, sehr geil bislang anzuschauen, auch wenn es ein bisschen eindeutiger war insgesamt, als ich es vorher erwartet hätte. Also gerade das zweite Spiel, da ist Milwaukee ja komplett explodiert und hat die Heat auseinandergeschossen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Bucks mit einer 2-0-Führung nach Miami fliegen.
Nee, ich auch nicht, speziell nach dem Spiel 1 nicht. Mhm. Und ich find's krass zu sehen, ein Stück weit fast schon schockierend, wie schwer Miami sich tut, irgendwie Offense zu generieren. Also im ersten Spiel haben sie ja unfassbar ihre Dreier getroffen und so irgendwie überlebt bis zum Ende, bis dann Chris Middleton sein Game-Winner getroffen hat. Aber in Spiel 2 klar, die Bucks waren unfassbar heiß, aber ich fand's echt krass, 98 Punkte. Jimmy Butler, wenn Dwayne Dedmon dein bester Scorer ist mit 19 Punkten, dann sagt das sehr viel über die offensive Leistung der Mannschaft aus. Ja. Und Goran Dragic von der Bank mit 18 Punkten der Zweitbeste. Das ist katastrophal. Jimmy Butler, 10 Punkte, minus 34 plus minus, macht wirklich keine guten Spiele bisher. Und da bin ich auch gespannt, was Eric Spoelstra da vielleicht einfällt gegen die Bucks. Aber fairerweise muss ich auch sagen, die Bucks haben in Spiel 2 schon extrem beeindruckt, oder?
Ja, Wahnsinn. Also man hat den richtig angesehen. Okay, wenn da der Dreier ordentlich fällt, dann ist das Team offensiv direkt nochmal so viel gefährlicher, logischerweise, als wenn sie eben alles versuchen müssen, über Giannis in der Zone zu regeln. Sie hatten im ersten Spiel 5 Dreier getroffen und das war dann die knappe Partie gegen Miami. Jetzt im zweiten Spiel allein im ersten Viertel direkt 10 Dreier reingehauen. Da fällt es natürlich jeder Mannschaft schwer, irgendwie offensiv mitzuhalten, den Heat umso mehr. Ich würde auch über Jimmy Butler hinaus sagen, dass Bam Adebayo total enttäuschend ist. Also allein die ganze Körpersprache, die Intensität, die wir eben bei den anderen Spielern und insgesamt bei den Playoffs so abgefeiert haben, die fehlt mir da noch so ein bisschen. 16 Punkte hat er jetzt gemacht im zweiten Spiel. Er ist im Prinzip neben Jimmy halt der Franchise-Player, der auch noch über die nächsten Jahre hinaus da performen muss. Das war sehr, sehr schwach bislang und lässt mich nicht gerade positiv stimmen.
Ja, die Intensität,
auf Miamis Chancen kommt, schaut weiter.
Die Intensität ist sehr Miami-untypisch. Ich meine, sie hatten keinen Foul im gesamten ersten Viertel von dem Spiel, was ja total unverständlich ist, weil sie eigentlich ihre ganze Kultur, die ganze Heat-Culture eigentlich genau das eben abbildet. Und speziell, wenn du dann so abgeschossen wirst bereits im ersten Viertel mit 10 Dreiern, dann musst du da vielleicht auch mal, auch wenn man es ja an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht gern hört, aber da kann man ruhig auch schon mal ein bisschen Zeichen setzen und versuchen, mal den Run des Gegners ein bisschen zu stoppen, indem er mal das ein oder andere härtere Playoff-Foul irgendwie auspackt.
Ariza hat's versucht, ne? Aber das ist an Giannis ziemlich abgeprallt. Als sie da so am Boden lagen, hat er nicht mal gezuckt.
Ja. Also ja, relativ schwach von den Miami Heat. Siehst du da noch eine Möglichkeit, dass sie da in der Serie zurückkommen, das Ding gewinnen?
Also auf den ersten Blick nicht. Auf den zweiten wird man dann halt so ein bisschen dran erinnert, dass es trotzdem noch Miami ist, dass es trotzdem noch eine Franchise ist, die irgendwie funktioniert. Die werden jetzt nicht wie die geköpften Hühner da in Miami durch die Hallen rennen. Die wissen schon, was es jetzt zu tun gilt. Die haben einen Mega-Coach, meiner Meinung nach. Jemand, der immer noch bereit ist und in der Lage ist, da die entsprechenden Veränderungen vorzunehmen. Von daher glaube ich, dass sie jetzt eines der Heimspiele auf jeden Fall gewinnen werden. Ich sehe aber die Chancen für ein Weiterkommen inzwischen sehr, sehr gering. Dafür ist Milwaukee zu stark, selbst wenn Miami da jetzt wieder ein paar Schritte nach vorne macht. Die Bucks werden ja nicht auf einmal einbrechen. Die haben jetzt auch ihr Selbstbewusstsein geholt. Die haben immer noch die Revanche aus dem vergangenen Jahr im Kopf. Weiterkommen wird sehr, sehr schwer für die Heat. Ich glaube aber, dass sie noch mehrere Spiele gewinnen werden.
Mehrere sogar, okay. Da bin ich mal gespannt. Klar, kann durchaus passieren. Ich meine, rein theoretisch müsste man sagen, Jimmy Butler wird irgendwann mal noch besser spielen, als es bisher gemacht hat. Ebenso wahrscheinlich Bam Adebayo und den Dreier werden sie auch wieder treffen. Auf der anderen Seite hat Spiel 1 für mich so ein bisschen gezeigt, dass die Bucks vielleicht, das ist so, könnte ein ganz, ganz wichtiges Spiel für die Milwaukee Bucks gewesen sein. So ein bisschen die Dämonen der Vergangenheit besiegt, direkt im ersten Spiel. Eigentlich ein schlechtes Spiel gemacht. Alle haben viel mehr von ihnen erwartet. Danach gab es so ein bisschen eine Overreaction in die Richtung, ja, die Bucks, die sind doch nicht for real. Aber der Unterschied, der große Unterschied zur letzten Saison ist halt, sie haben das Ding gewonnen. Und das gibt ihnen, glaube ich, auch nochmal einen krassen Schub im Selbstvertrauen und führt dann auch dazu, dass sie dann im zweiten Spiel eben die Heat irgendwo so abschlachten können. Gleichzeitig muss man jetzt natürlich auch wiederum aufpassen, dass man nicht in die andere Richtung overreacted und da jetzt sagt, okay, das wird eine super klare Nummer, das geht 4-0 durch. Dafür, ja, hast du gerade schon gesagt und bin ich eigentlich auch der Meinung, sind die Heat und mit ihrem Coaching-Staff und ihren Starspielern eigentlich zu stark. Von dem her würde ich immer noch sagen, dass das irgendwie 4-1, 4-2 für die Bucks ausgeht.
Ja, sind wir uns, denke ich, einig. Gehen wir eine Serie weiter. Wo sollen wir anknüpfen? Madison Square Garden, New York, vielleicht eine ganz gute Location aktuell.
Ja, definitiv. Da müssen wir vielleicht im ersten Schritt mal über die Fans reden. Das ist ja so unfassbar geil. Also da sieht man mal relativ klar und eindeutig, warum der Madison Square Garden auch so ein bisschen als das Mekka des Basketballs bezeichnet wird. Das ist richtig, richtig krass, was da abgeht. Also ich glaube, gestern waren knapp 17.000 Leute in der Halle im Spiel gegen die Hawks. Und die drehen einfach alle komplett am Rad. Das ist echt unfassbar geil. Die stehen gefühlt 48 Minuten einfach durch. Spike Lee als absoluter Diehard New York Knicks Fan dreht auch völlig am Rad. Das ist absolut geil. Und da sieht man schon so ein bisschen, dass die Fans einfach gefehlt haben, ne?
Ja, mega. Das sind unfassbare Bilder. Ich finde die Bilder nach den Spielen immer vor der Arena fast noch beeindruckender, wie die Straßen da voll sind. Da geht einfach nichts mehr. Das war schon sehr geil anzuschauen. Ich würde auch aktuell sagen, gibt, glaube ich, keinen Ort, an dem ich mir jetzt gerade lieber ein Playoff-Spiel anschauen würde als den Madison Square Garden. Trotz aller Liebe zu den Lakers oder zu anderen Teams. Das muss unfassbar sein, da drin zu sitzen, diese Energie zu spüren und Trae Young auszupfeifen. Das wäre schon echt ein absoluter Traum aktuell.
Kennt man sonst eigentlich eher so ein bisschen aus dem Fußball, ne, in Europa? Also so auch diese Menschenmassen vor den Hallen, die irgendwie so abgehen.
Ja, war aber wie klar, in Köln hier, als Relegation war am Wochenende, waren stimmt. quasi die gleichen Bilder.
Ja, aber da kommt wahrscheinlich auch echt einiges zusammen. Corona ist ein Stück weit nicht vorbei, aber zumindest so, dass die Leute wieder hin dürfen. Dann natürlich seit 8 Jahren das erste Mal wieder Playoff-Basketball bei den Knicks. Und dann haben sie auch noch ein konkurrenzfähiges Team und holen sich Spiel 2. Und das bringt uns eben zum Spiel. Die New York Knicks haben das Ding geholt. Hast du den Score gerade?
Aber sicher, mit 1-2 Minuten Verzögerung. 101-92 gewinnen die New York Knicks gegen die Atlanta Hawks im zweiten Spiel. Ultra wichtiger Sieg. Ich glaube, wenn die zu Hause 2-0 in Rückstand gegangen wären, hätte das durchaus auch mit der Moral von ein paar von den jungen Spielern vor allem bisschen was gemacht. Da sind ja doch ein paar First-Timer mit dabei, in Randall und Barrett, die standen noch nie in den Playoffs, auch wenn sie drumherum ein paar ganz erfahrene Veteranen haben. Mega wichtiger Sieg haben sie auch geholt, wie ich finde auch durchaus beeindruckend, lagen ja zur Halbzeit noch hinten und konnten das Ding dann drehen. Was waren für dich aktuell so die Schlüssel-Matchups? Ein bisschen überraschend, oder teilweise? Ich hätte schon damit gerechnet, dass wir jetzt auch viel über Julius Randle und seine Leistungen sprechen müssten. Bislang aber noch ziemlich ruhig um ihn.
Ja, hat grundsätzlich so, wenn man das ganze Spiel betrachtet, gestern auch kein wirklich gutes Spiel gemacht, wobei man auch sagen muss, dass er am Ende im letzten Viertel schon übernommen hat. Er stand, glaube ich, zur Halbzeit bei 2 Punkten, am Ende dann bei 15, hat am Schluss dann schon Verantwortung übernommen, zusammen mit Derrick Rose, und hat die wichtigen Punkte für die Knicks gemacht. Und das finde ich halt auch echt einen wichtigen Punkt bei Randle, den er wahrscheinlich auch in seiner Entwicklung jetzt über die gesamte Saison genommen hat. Er macht halt weiter. Also er lässt sich davon nicht beeindrucken, dass er irgendwie seine Würfe nicht trifft, dass er schlechte Quoten wirft. Jetzt kann man dann mal schauen, wie das wird, wenn er auswärts spielt, wenn die Fans sich dann vielleicht auch ein bisschen auf ihn einschießen, die gegnerischen, ob das was mit ihm macht. Aber grundsätzlich finde ich es erstmal positiv und gut aus Knicks Sicht, dass er einfach diese Würfe auch nehmen will und dass er sagt, okay, ich bin der Go-To-Guy. Und am Ende zahlt sich das dann halt auch aus. Das war eigentlich über die gesamte Saison so. Er hatte da auch immer wieder Phasen, wo er Buzzerbeater verworfen hat oder irgendwas Blödes im vierten Viertel gemacht hat. Aber dann halt natürlich umgekehrt auch immer wieder Momente, wo er die Dinger gewonnen hat. Und so war es eben gestern. Da hat er am Schluss wichtige Buckets gemacht.
Ja, sehr guter Punkt. Ist vielleicht auch noch interessant, mal drüber zu sprechen. Ich weiß nicht, inwiefern du da zustimmst. Aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass es, was den Druck angeht, der einfach auf ihm lastet, auch so ein bisschen ein Punkt sein könnte, weil so cool, wie er irgendwie immer wirkt und so abgezockt und ja, ich weiß, was hier los ist und ich habe das hier alles zu verantworten, ist es halt schon eine Geschichte, wenn man diese Bilder sieht in New York, ne? Und ganz New York rennt irgendwie im Randall-Trikot rum und alle feiern ihn jetzt dafür. Er kriegt noch seine MIP-Trophäe vor dem Spiel überreicht. Und jeder erwartet im Prinzip, boah, jetzt explodiert Julius, jetzt geht's hier gleich richtig ab und jetzt macht er wieder seine 35 Punkte und noch Triple-Double, was weiß ich. Ich glaube, das nimmt ihn schon ein Stück weit mit. Vielleicht ist es dann sogar jetzt ein Vorteil, wenn er in Atlanta spielt und da ein bisschen befreiter dann loslegen kann. Was ich darüber hinaus noch ein bisschen unverständlich fast finde, sind die Anzahl der Würfe, die er jetzt trotzdem genommen hat im zweiten Spiel. Also ich würde mir manchmal dann aus Coach-Sicht vielleicht auch eher noch wünschen, dass sie da es versuchen, fast mehr über ihn zu erzwingen, also ihm noch ein paar mehr Würfe geben. Er hat 16 Field Goal Attempts jetzt gehabt. Derrick Rose hatte mit 21 die meisten in der Mannschaft. Ein Alec Burks hat aber zum Beispiel 13 Würfe genommen, was zum einen nachvollziehbar ist, weil er im ersten Spiel total explodiert ist, glaube ich 29 Punkte oder so gemacht hat. Aber auf der anderen Seite ist es immer noch Burks und sollte man jetzt vielleicht auch nicht so überreagieren. Und wenn man dann merkt, okay, der hat heute irgendwie nicht den Sahnetag, den er im ersten Spiel hatte, versuchen ein paar Würfe von denen irgendwie noch bei Randall unterzubringen, dass der da so um seine 20 Versuche kommt, vielleicht auch mal den ein oder anderen einfachen macht oder irgendwie zumindest an die Linie gehen kann. Das würde ich mir schon noch wünschen für die zukünftigen Partien.
Ja, definitiv. Und ich glaube, man hat generell bei den zwei Spielen jetzt schon noch gesehen, was wir auch letzte Woche mit Tim, unserem ja Knicks-Experten im Podcast und hier im Team besprochen haben, dass er sich ja schon auch so ein bisschen Sorgen um die Knicks-Offense gemacht hat. Also Er hat eigentlich angekündigt, ja, dass die einzig wirkliche Waffe in der Offense der Knicks eben Julius Randle ist. Jetzt kann man auf der einen Seite natürlich positiv sagen, boah, sie gewinnen auch ein Spiel ohne, dass er da wirklich der Fixpunkt im Angriff ist. Auf der anderen Seite muss man aber schon auch sagen, okay, die Knicks tun sich verdammt schwer. Also Derrick Rose mit 26 Punkte, gestern ein richtig gutes Spiel gemacht, aber ansonsten kommt da nicht so wahnsinnig viel von den Knicks, zumindest vor allem, was halt auch die Creation angeht. Ich meine, ein Bullock und Burks, die treffen ihre Dreier im besten Fall, aber du kannst von dem Reggie Bullock nicht erwarten, dass er irgendwie seinen eigenen Wurf kreiert. Das wird nicht unbedingt passieren. Aber ja, auf der anderen Seite des Feldes sind sie natürlich umso stärker, die Atlanta Hawks mit all der offensiven Firepower bei 92 zu Punkten zu halten, muss er auch erstmal schaffen. Trae Young hat eigentlich wieder ein ganz gutes Spiel gemacht, 30 Punkte. Das ist, glaube ich, auch ganz interessant. Trae Young wird so ein bisschen der nächste Villain in der NBA, ne? Also die Knicks-Fans haben sich ja schon extrem auf ihn eingeschossen.
Ja, mega geil. Ganze Halle pfeift den aus, richtig, richtig Action, das will man doch irgendwie sehen. Ich find's auch cool, wie Young damit umgeht. Also der man hat eine Szene im Spiel gehabt, wo die Fans ihn wieder komplett zusammengeschrien haben, dann hat er schon so richtig grinsend irgendwie in die Ränge geguckt und man hat ihm richtig angemerkt, wie ihn das irgendwie noch mal ein bisschen beflügelt, wie ihm das Feuer gibt und wie er dann auch zeigen will, was er drauf hat. Was man an der Stelle vielleicht auch mal erwähnen sollte, was natürlich unter aller Sau ist, ist die Aktion gegen ihn, als er da bespuckt worden ist. Einer der Fans hat da Richtung Court gespuckt. Ich meine, wir haben jetzt anderthalb Jahre Corona und irgendwie eine Pandemie und alles hinter uns und er greift da zu solchen Mitteln, aber ja, die werden den Fans schon identifiziert und rausgeschmissen haben. Aber
Ich würde mal sagen, auch vor Corona ist und nach Corona sollte man einfach generell einfach nicht die Leute anspucken. Hey, früher fand also es geht immer natürlich okay. Gar nicht.
Also, ja, Young lässt sich auf jeden Fall nicht davon beeinflussen, hat wieder ein starkes Spiel gemacht. Was ich spannend finde, ist, dass sie das Spiel jetzt verloren haben, indem er nochmal mehr gepunktet hat, wenn ich es richtig im Kopf habe. Er hat jetzt 30 gemacht, wie viele waren es im ersten Spiel? Kann mich auch vertun, aber ich finde es bei ihm immer spannend zu sehen, wie unterschiedlich er halt agieren kann. Also er hat zwei total eigentlich gegenüberstehende Spielweisen drauf. Zum einen kann er 15 Assists verteilen und zum einen kann er halt auch 30, 40 Punkte selber scoren. Da müssen die Knicks, glaube ich, Nacht für Nacht so gucken, was ist das, was uns am Ende den Sieg eher bescheren kann. Spannend zu verfolgen. Was ich bei Trae dann auch noch darüber hinaus immer interessant zu beobachten finde, ist, was sie defensiv mit ihm machen, weil man ihn ja schon verstecken muss. Ne? Bei allem seinem Talent ist er defensiv immer noch ultra angreifbar, ist halt auch nicht besonders groß. Das wäre auch noch so ein Punkt, wo ich mir von Thibodeau wünschen würde, dass sie häufiger direkt versuchen, Trae Young zu attackieren. Irgendwie ein Pick and Roll nach dem anderen forcieren, wie die Cavs das immer gegen die Warriors und Curry gemacht haben. Immer versuchen, den großen Ballhändler, den sie mit Randall ja so LeBron-mäßig quasi haben, gegen den kleinen Point Guard des Gegners halt zu bringen. Nicht mal, weil er dann immer scored, weil das eine Garantie ist, aber Trae Young wird dadurch natürlich müder. Man kann ihm vielleicht mal hier und da einen Foul anhängen, vielleicht kommt da ein Foul-Trouble. Und die Individualverteidigung ist bei ihm natürlich grundsätzlich auch nicht so geil. Von daher, das wäre vielleicht noch so ein Ansatzpunkt für die Knicks.
Ja, definitiv ein spannender Punkt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wir das im Laufe der Serie auch noch das eine oder andere Mal sehen werden.
Mit Sicherheit.
Gut.
Okay. Dann. Zwei Serien bleiben uns noch. Welche möchtest du zuerst machen? Wir haben noch Philly, Washington und die Nets gegen die Celtics.
Ja, muss ich tatsächlich sagen, sind zum Abschluss auch die beiden Serien, die ich persönlich am uninteressantesten finde. Es ist trotzdem nicht, es ist trotzdem ganz, ganz spannend, irgendwo die Serien zu gucken, aber tendenziell eher aus der Perspektive, was denn die beiden Favoriten in den Serien machen. Mhm. Aber lass uns doch mal mit den Wizards und den 76ers weitermachen.
Okay, steht's mittlerweile auch 2-0. Die Sixers hatten da relativ wenig Probleme bislang mit den Wizards. Man sieht so ein bisschen, dass der Kader von Washington halt insgesamt dann doch nicht für die Playoffs gemacht ist. Beal scored seine Punkte, Westbrook spielt so, immer mal wieder ganz gut, aber auch nicht so richtig überzeugend. Und auf den Center-Positionen haben sie mit den drei Langen, die sie da haben, halt gegen Embiid nicht wirklich eine Chance. Ich finde auch Ben Simmons spielt eine ganz gute Serie, gerade jetzt im zweiten Spiel konnte er auch immer wieder in der Zone attackieren, da ein paar Punkte machen. Die Mischung bei Philly stimmt irgendwie sehr, sehr gut. Die Schützentreffen von draußen spricht, finde ich, sehr, sehr wenig gegen ein klares Weiterkommen von Philadelphia.
Ja, sehe ich absolut genauso. Also bei Westbrook sieht man vor allem auch wieder, dass sein Spiel einfach nicht unbedingt playoff-tauglich ist. Er hat gestern katastrophal gespielt, um ehrlich zu sein. 10 Punkte, 6 Rebounds, 11 Assists. 2 von 10 Würfen aus dem Feld, 0 von 3 von der Dreierlinie. Also wirklich, wirklich kein gutes Spiel gemacht. Und auf der anderen Seite bei den Sixers, finde ich, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die auch immer einfach noch ein bisschen ausprobieren. Also Ben Simmons gestern überragend gespielt. Embiid lässt es in der Serie bisher eigentlich relativ ruhig angehen. Ja. Hat zwar auch 30 Punkte gemacht im ersten Spiel, aber da wird nichts erzwungen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Sixers aktuell so richtigen Playoff-Basketball spielen müssen. Die betreiben kein Matchup-Hunting, was man mit Embiid ja durchaus machen kann und was man in den kommenden Serien da sicherlich auch noch sehen wird, weil Embiid einfach von fast keinem Spieler in der Liga zu verteidigen ist. Das machen die Sixers aktuell nicht, sie brauchen es aber auch nicht. Jeder bekommt so ein bisschen Spielzeit, alle können sich irgendwie ein bisschen eingrooven, in den Playoffs einfinden. Dementsprechend deutlich sind dann auch die Ergebnisse mit 120-95.
Ich hoffe, dass das im Nachhinein dann nicht irgendwie noch zum Verhängnis werden könnte. Also wenn man jetzt mal ganz übertreibt und sie das in 4 so lockeren Spielen irgendwie machen und dann in der nächsten Runde der Sieger von den Knicks gegen die Hawks irgendwie auf sie wartet, die gut möglich über 7 Spiele gehen, ultra intens, die sind mega drin, die sind so voller Energie. Und bei Philly, wenn man da jetzt mal auf die Zeiten schaut aus dem Spiel gestern Nacht, Simmons 28 Minuten, Embiid 26, Tobias Harris 23 Minuten, der war zwischendurch mal kurz verletzt, okay, aber so 26, 28 Minuten, das ist jetzt nicht wirklich Playoff-Basketball, also die können sehr früh da immer dann schon die zweite, dritte Garde bringen. Gerade bei Embiid hat man ja manchmal auch so das Gefühl, wenn der so ein bisschen zu sehr chillt, dann feiert er sich auch ziemlich, hat 3 von 4 Dreier getroffen und dann auch dementsprechend offensiv die Zuschauer mal zum Applaudieren aufgefordert. Der braucht die Intensität, glaube ich. Der braucht den Druck und der muss wissen, dass es jetzt um alles geht. Und ich hoffe, dass das dann in der nächsten Runde trotzdem da ist, weil es wenig Geileres gibt, als einen Joel Embiid voll motiviert und perfekt in Form beim Basketballspielen zuzuschauen.
Ja, also Embiid lässt sich auch nicht von Beal und so provozieren. Das ist vielleicht ein bisschen die positive Sache. Also der hat es ein oder andere Mal probiert. Westbrook und Embiid mögen sich ja auch nicht. Aber finde ich, spricht auch wieder so ein bisschen für die ja, die, für die Professionalität, die Embiid über die Saison oder in der gesamten Saison schon zeigt. Er geht so ein bisschen mit einer, man hat das Gefühl, er geht mit einer anderen Einstellung in die Spiele, schon über die gesamte Spielzeit. Und jetzt auch in den Playoffs, finde ich, würde das eher dafür sprechen, dass er dann, wenn es drauf ankommt, sich auch fokussieren kann. Also da würde ich mir dieses Jahr bei Embiid eigentlich relativ wenig Sorgen machen. Ich glaube einfach, dass aktuell, ja, er sich da noch locker eingroovt. Und ja, die Wizards da auch einfach relativ wenig entgegenzusetzen haben. Und was ich auch interessant finde, Tobias Harris macht eigentlich ganz gute Spiele. Spielt ja auch eine überragende Saison bei den 76ers und ist definitiv eine, ja, eigentlich zweite, sehr, sehr valide zweite Scoring-Option. Hat jetzt immer mal wieder Mismatches gegen die kleineren Wizards-Guards und schießt da einfach immer drüber. Also, ja, Harris wird da definitiv ein ganz wichtiger Spieler für einen tiefen Playoff-Run bei den Sixers.
Auf jeden Fall. Auch gutes Matchup noch, für ihn, weil die Wizards ja immer mal wieder mit drei Guards und so agieren. Das passt ganz gut.
Vielleicht noch ein Punkt, auch hier in dem Spiel gab es eine unschöne Situation mit einem Fan. Westbrook ist, glaube ich, auch verletzt in die Kabine gegangen und wurde dann von irgendeinem Fan aus den Stands mit Popcorn beworfen. Hat sich da extrem drüber aufgeregt, aber ähnlich wie bei Trae Young, ist vielleicht nicht ganz so widerlich, aber ist auch definitiv eine Sache, die einfach nicht sein muss. Westbrook hat da ja natürlich immer mal wieder Auseinandersetzungen mit einem Fan, weil er einfach extrem polarisiert und viele ihn einfach nicht mögen. Aber auch da, ähnlich wie Marius es vorhin gesagt hat, ja, da wird die Liga sicherlich eine Lösung finden. Die werden die Leute dementsprechend sanktionieren, eventuell sogar von den Spielen ausschließen und dann sollte das auch gegessen sein.
Absolut. Dann lass uns doch mal zur letzten Partie kommen, die wir noch haben, die Celtics gegen die Nets. Wenn man gerade bei den Sixers drüber gesprochen hat, dass die teilweise schon sehr, sehr früh zwei, drei Gänge zurückschalten können, war das bei den Nets definitiv auch der Fall. Im letzten Spiel gegen die Boston Celtics 130 zu 108 gewonnen, gar keine Probleme gehabt. Wir haben heute auch schon viel über effizientes Scoring, über krasse Quoten bei den Jazz zum Beispiel ganz am Anfang gesprochen. Wir haben bei Randall gerade drüber gesprochen, was er mit 16 Field Goals an Punkten produzieren kann. Bei den Nets sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da sieht man, Harden hat 12 Würfe genommen im letzten Spiel, Durant auch. Ja, die haben halt 26 beziehungsweise 20 Punkte daraus gemacht, weil die so ultra effizient sind. Ich schaue mir die Serie deswegen auch trotzdem sehr, sehr gerne an, weil die Nets halt einfach ein krasses Team sind und weil man da sehr, sehr gerne zuschauen kann. Das ist ein geiler offensiver Basketball, den die spielen und mittlerweile ohne jedes Problem Boston besiegt. Siehst du da noch irgendeine dunkle Wolke für die am Horizont oder klatschen die jetzt einfach 4-0 weg?
Definitiv nicht. Also ich sehe da ehrlicherweise relativ wenig Positives für die Celtics. Zumal sich Jason Tatum ja jetzt auch noch so ein bisschen am Auge verletzt hat, hat er irgendwie einen Finger von Durant ins Auge bekommen, hat dann auch nicht mehr gespielt. Wird jetzt wahrscheinlich nichts sein, was ihn da komplett außer Gefecht setzt, aber trotzdem natürlich keine gute Nachricht für die Celtics. Und auf Seiten der Nets, das ist unfassbar. Also es gibt kein Team irgendwie jetzt in den bisherigen Playoffs, das mit so einer Leichtigkeit scored. Das hat man natürlich auch schon vorher gewusst. Alle erwarten Großes von den Nets, speziell in der Offense. Aber es ist schon beeindruckend, speziell wenn man das mal so ein bisschen auch mit den anderen Teams vergleicht, mit beispielsweise den Lakers im Westen. Natürlich haben die mit den Suns auch einen ganz anderen Gegner, aber da sieht die Offense von den Nets schon deutlich, deutlich effizienter, flüssiger aus. Und wenn man dann mal vielleicht schon weiter vorausguckt in mögliche Matchups, die in den nächsten Runden warten, bin ich echt mal gespannt, wie tendenziell die 76ers oder Milwaukee die Nets offen stoppen wollen. Oder, was natürlich auch mega geil wäre, wäre natürlich eine Serie, eine Zweitrundenserie zwischen den Nets und den Knicks. Ich glaube, da würde New York dann völlig abbrennen.
Ist erst ab den Conference Finals möglich, aber wer weiß, vielleicht schaffen es die Knicks ja auch noch dahin. Und das wäre natürlich ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr schönes Matchup.
Ich war gerade im falschen Ast des Brackets gedanklich, dachte, die Knicks sind da oben, aber die sind ja unten gegen die Milwaukee Bucks. also wie gesagt, die für die Boston Celtics ist es einfach eine ziemlich gebrauchte Saison. Spätestens nach der Verletzung von Jaylen Brown war da eigentlich relativ klar, dass da nicht viel geht in den Playoffs. Marcus Smart ist ein geiler Spieler eigentlich, gerade für Playoff-Basketball als dritte, vierte Option, der dann so ein bisschen der X-Faktor wird, ein Zünglein an der Waage, um dann mal sowohl offensiv als auch defensiv Spiele zu entscheiden. Aber wenn du auf Marcus Smart angewiesen bist als deine, ja, zweite, teilweise sogar erste Option im Angriff, der dann irgendwie auch das Spiel übernehmen soll, dann wird es schwierig. Ich weiß nicht, vielleicht willst du noch ein, zwei Sätze zu Kevin Durant und seiner Defense sagen?
Ja, definitiv. Also ich könnte mir auch durchaus vorstellen, anstelle von Jason Tatum hätte ich auch nicht so viel Bock, da jetzt angeschlagen nochmal zurückzukommen und gegen das Monster spielen zu müssen. Durant hat Tatum im ersten Spiel komplett rausgenommen, hat irgendwie nur 13 Punkte oder so machen können. Und auch im zweiten Spiel hat er mal wieder gezeigt, dass er halt ein ultra effizienter Scorer ist, aber nicht nur ein ultra effizienter Scorer, sondern dass er auch defensiv einen wahnsinnigen Impact auf so eine Mannschaft haben kann, hat allein 4 Blocks in diesem zweiten Spiel abgeliefert, immer wieder unterm Korb da geholfen und den Rim protected. Sehr geil, was er da macht, erinnert so ein bisschen an das, was er ja auch bei den Warriors immer mal schon gezeigt hat, gerade Richtung Playoffs. Sehr, sehr starke Qualität da von ihm. Unterstützt die Rollenspieler, die sie sonst in der Defense haben, sehr, sehr gut. Wobei man auch hier nochmal sagen muss, weil du gerade ja auch Marcus Smart angesprochen hast, das ist irgendwie der größte Unterschied zwischen diesen ganzen Mannschaften. Die Rollenspieler der Nets haben einfach eine Qualität, das haben teilweise die Stars bei den anderen Mannschaften nicht. Also wenn Joe Harris da reinkommt und irgendwie 7 von 10 Dreiern reinballert für 25 Punkte, dann, ja, also bei den Celtics wäre er wahrscheinlich die zweite Scoring-Option, wenn er da im Kader stünde. Blake Griffin, der irgendwie 5-mal im All-NBA-Team stand, also 5-mal unter den besten 15 Spielern der Liga war, hat im ersten Spiel keinen einzigen Wurf genommen. Der hat einen Punkt gemacht, weil er einen Freiwurf verwandelt hat, aber aus dem Feld heraus nichts über ihn, brauchen die einfach gar nicht. Der ist da, um so ein bisschen die Lücken zu stopfen und harte Defense zu spielen. Schon sehr, sehr stark, was da in Brooklyn zusammenwächst.
Ja, ich bin aber auch bei Brooklyn ähnlich wie bei den 76ers oder vielleicht noch mehr als bei den 76ers, aber auch gespannt, wie das dann in der potenziellen Zweitrundenserie aussehen wird, wenn sie dann eben gegen einen ja deutlich stärkeren Gegner spielen werden und sie eben nicht in dieser Erstrundenserie schon die Erfahrung gemacht haben, wie sie denn mit engen Spielen umgehen. Weil das ist für mich immer noch so ein bisschen das große oder eins der zwei großen Fragezeichen bei den Nets. Das erste ist so ein bisschen die Defense. Da bin ich mal gespannt, auch wenn ich sie da gar nicht mal so schlecht sehe. Du hast Durant schon angesprochen. Mit Claxton und Green haben sie da auch sonst gute Verteidiger. Aber das zweite große Fragezeichen ist für mich halt eben, was machen die Nets, wenn es wirklich drauf ankommt, wenn die Spiele mal eng werden. Die Situation kennen sie nicht mit allen drei Stars zusammen auf dem Feld. Wenn es dann in die Crunch-Time geht, dass das Spiel auf der Kippe steht, irgendwie ja unentschieden, wer nimmt den Wurf, kommen sich die Egos da irgendwann dann doch mal in die Quere, stimmen da die Abläufe dann wirklich so, auch unter allerhöchstem Druck, oder kommt es dann doch dazu, dass einfach so ein bisschen die Eingespieltheit bei den Nets fehlt und ja, da so ein bisschen der vielleicht auch der klare Anführer, der klare Go-To-Guy, wie es vielleicht bei anderen Teams besser geklärt ist, einfach fehlt. Da bin ich mal gespannt und da liefert uns diese Serie gegen die Celtics leider keine Antworten.
Ja, umso geiler wird's dann in Runde 2. Also wenn eine Milwaukee Bucks Mannschaft ankommt, mega gehypt, weil sie endlich die Miami Heat geschlagen haben, auch mit sehr, sehr souveränen Auftritten, wie es ja aktuell aussieht, jetzt dann die Nets da dazukommen, das macht doch nur Spaß im Prinzip auf die nächsten Runden. Ich freue mich drauf, wird, denke ich, eine sehr, sehr geile Zeit die nächsten Wochen.
Absolut. Playoff-Basketball, die beste Zeit des Jahres. Ja, und damit sind wir durch für heute. Wir haben alle 8 Serien in beiden Conferences durch und uns bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Vielleicht nochmal der Hinweis kurz auf unser Instagram-Format Daily Dose of Hoops. Hört da gerne mal rein. Wir fassen jeden Tag 10 Minuten lang die Ereignisse und die besten Stories und News der letzten NBA-Nacht zusammen, suchen da die besten Highlights für euch zusammen und das könnt ihr euch dann einfach jeden Tag reinziehen, wenn ihr nicht immer bis Donnerstag auf den nächsten Podcast warten wollt. Das war's von mir. die letzten Worte hat Marius für euch. Ciao, ciao.
Wo hast du die Line jetzt geklaut? Ich glaube, da gibt's einen Podcast, wo das ähnlich gemacht wird. Ich habe aber nicht mehr großartig was hinzuzufügen. Macht euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.